نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. Wir machen weiter mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit der Sira. Und wir waren das letzte Mal bei Shuhada Uhud. Das bedeutet, wer ist in Uhud gefallen von den Muslimen? Wir haben gesagt, die Muslime im vorigen Unterricht, dass die Muslime in Uhud verloren haben. Sie haben verloren, 70 Leute von den Muslimen wurden als Märtyrer getötet, und die waren vier in Medina. Und dann, die gefallen sind, Hamza ibn Abdul Muttalib. Hamza, Sayyid al-Shuhada. Wahshi hat ihn getötet. Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair. Barakallahu fikum. Und er war derjenige, der die Flagge getragen hat. Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh. Sein Schwert wurde gebrochen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm ein Stück Holz gegeben, und er hat damit gekämpft, als ob das Schwert wäre. Das war sozusagen ein Wunder für Abdullah ibn Jahsh. Von den Ansar auch Anas ibn Nadr, der war bekannt von Ansar, Sa'd ibn Rabi', Abdullah ibn Haram, Amr ibn al-Jamuh, Hanzala ibn Abi Ali. Ich habe die gesehen, dass die Engel ihn waschen. Weil Hanzala die Person war, die an diesem Tag Hochzeit gehabt hat. Er hat Hochzeit gehabt, und er hat nur die Hälfte von seinem Körper gewaschen. Und er ist mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und der wurde gefallen. Der Prophet sagte, die Engel waschen ihn weiter. Abdullah bin Jubair, der Führer von den Bogenschützen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat befohlen, dass die Märtyrer von Uhud, dass die Gefallenen von Uhud, dass sie dort bestattet werden, begraben werden, wo sie gefallen sind. Weil manche Sahaba wollten ihre getötet werden und der Prophet begraben. Manche von ihnen, die waren, wir haben gesagt, ja, die Frauen und die Mushrikin haben sie geschändet, haben ihre Körper geschändet. Dann sollten sie nochmal sozusagen gewickelt werden. Es gab keine Möglichkeit, dass man diese wickelt, ja, mit Leichentuch wickelt. Es gab nicht die Möglichkeit. Deshalb manche von ihnen, als man ihren Kopf bedeckt hat, dann könnte man die Beine sehen. Als man die Beine bedeckt hat, könnte man den Kopf sehen. Subhanallah. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat davon erzählt, dass diese Leute am letzten Tag so kommen, dass ihr Blut nach Miskus riechen wird und dass ihr Blut frisch sein wird am letzten Tag. Natürlich, diese Leute, die in Uhud gefallen sind, haben eine große Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sind im Sach, das wird im Leben. Und diese Leute, sie haben natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen versprochen, dass sie ins Paradies kommen werden. Viele von Sahaba wurden, barakallahu fikum, verletzt, unter anderem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Das 46 Jahre, nach 46 Jahren von Uhud, gab eine Art Überflutung, und die Gräber, manche Gräber von den Gräbern von Uhud wurden sozusagen aufgedeckt. Das heißt, die wurden auf den Boden gespült. unter anderem das Grab von Abdullah ibn Haram und Amr ibn al-Jamuh. Und man hat erzählt damals, dass man ihre Leichen gesehen hat. Und die Leichen waren so, als ob sie heute getötet worden sind, subhanallah. Und ich habe das euch auch erklärt, vor ungefähr 60 Jahren, auch gab es so eine Überflutung in Uhud. Und die Gräber, die Leichen von den von Uhud Shuhada wurden gespult auf der Oberfläche. Da hat man eine Delegation von Gelehrten zusammengestellt und sie haben die Uhud-Leute nochmal begraben und sozusagen verletzt worden sind. Und man hat erzählt auch von manchen Eigenschaften, was man von ihnen gesehen hat. Und das ist eigentlich eine Ehre für diese Leute. Das ist eine Ehre für diese Leute. Für uns ist sehr wichtig, nachdem wir die Geschichte von Uhud erklärt haben, barakallahu fikum, nachdem wir wissen, dass viele in Uhud gefallen sind, die Frage ist, was sind die Gründe? Was sind die Gründe der Verlust in Uhud? Das heißt, warum haben die Muslime verloren in Uhud? Warum haben sie verloren? Erstens, barakallahu fikum, man muss etwas wissen. Der Sieg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Sieg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn sie verloren haben, das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen den Sieg nicht geschrieben. Zweitens, was wichtig ist hier, barakallahu fikum, das ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtila, das ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wird er immer gewinnen. Sondern das ist eine Prüfung. Damit auch gesehen wird oder damit festgestellt wird, ob die Leute richtig gläubig sind oder nicht. Drittens, barakallahu fikum, drittens, der Hauptgrund war, dass die Bogenschützen ihre Stellungen verlassen haben. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat 50 Bogenschützen geschickt. Er hat ihnen gesagt, ihr bleibt hier. Und ihr dürft euch nicht bewegen, egal was mit uns passiert. Wenn die Leute auf uns töten, dann bleibt ihr. Ihr dürft das nicht verlassen. Aber diese, als sie am Anfang an sahen, dass die Soldaten von den Mekkanern, von den Götzendienern, dass sie weggeflohen sind und dass sie alles verlassen haben, haben sie gedacht, wir haben gewonnen. Dann wollten sie Abdullah ibn Jubair, der Führer von ihnen, der hat gesagt, nein, bleibt. Die wollten nicht. Und deshalb sind sie von ihren Stellungen gerückt. Warum? Damit sie Beute sammeln. Und das ist natürlich, was man nicht glauben könnte, dass einige unter den Muslimen, dass sie Dunya haben wollten, dass sie die Beute, die Kriegsbeute haben wollten. Ibn Mas'ud radhiyallahu alayhi sagte, ich hätte niemals geglaubt, dass einige von den Gefährten vom Propheten Muhammad s.a.w. die Kriegsbeute wollten oder Dunya wollten, dass wir das diesseitige Leben wollten. Außer nachdem Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ali Imran das bestätigt hat, in Ayah 152. Und andere wollen das jenseitige Leben. Das war, barakallahu fikum, dieser Grund auch unter anderem. Viertens, barakallahu fikum, damit die Muslime lernen, damit sie eine Lektion bekommen, dass die Sache nicht nur mit Dua, mit Bittgebet und mit Iman ist, sondern es gibt auch hier materielle Gründe. Das bedeutet, es gibt materielle auch Ursachen für einen Sieg. Nicht nur, dass man denkt, ja, der Prophet ist dabei, die Sahaba sind dabei, die machen mit Gebet, dann wird man alles gewinnen. Nein, es gibt auch hier Pläne. Und es gibt auch, was hast du von Kraft und was tust du genau? Deshalb, barakallahu fikum, ist es wichtig, dass auch zu verstehen. Es ist wichtig, das zu verstehen. Das sind vielleicht die Hauptgründe. Natürlich ein Grund auch war,
dass die Muslime gehört haben, dieses Leben verloren. Was tun sie, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schon getötet worden wäre? Und auch Barakallahu fikum, unter anderem die Heuchler, die am Anfang an nach Medina zurückkehrten. Die waren ungefähr 300 Leute mit Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Das sind alle Gründe, dass die Muslime in diesem Schlacht verloren haben. Wichtig ist zu wissen, dass dies eine Prüfung war. Weil die Leute, manche Leute haben gesagt, ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet, hätte er nicht verloren, diese Schlacht. Ja, aber nein, das ist nicht so. Das hat damit nichts zu tun. Man darf nicht mit diesen zwei Themen, nicht in Surat Ali 137 bis Aya 171, da kann man über Uhud viel lesen. Weil das geblieben ist, damit das eine Lektion für uns wird.
Also, man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katira. Thumma amma ba'd. Barakallahu fikum, wir haben das letzte Mal die Ereignisse im Jahre 3 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallam erklärt, die wichtigsten, natürlich nicht alles jetzt, aber die wichtigsten Ereignisse erklärt. Und heute machen wir weiter mit dem vierten Jahr von der Auswanderung vom Propheten Muhammad sallam oder nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Im dritten Jahr der Auswanderung gab es natürlich ein Uhud-Schlacht und die Muslime haben verloren in Uhud. Und danach ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Hamra al-Asad. Und wir haben gesagt, das war in Shawwal auch. Das war in Shawwal, wo der Prophet Muhammad, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Leute aufgerufen hat, die in Uhud waren, dass sie mit ihm losreiten gegen die Leute von Mekka. Auf jeden Fall, die waren in einem Gebiet, das war Hamra al-Asad. 3 Tage sind sie geblieben und dann sind sie zurück nach Medina. Natürlich, das war ein Ereignis, dass die Muslime sozusagen ihr Ansehen zwischen den Arabern und den arabischen Stämmen wiederbekommen. Und der Prophet Muhammad sallam hat in dieser Zeit gewusst, dass die anderen arabischen Stämme jetzt versuchen werden, Medina und die Muslime anzugreifen. Deshalb hat der Prophet Muhammad sallam Spione gesandt, damit sie schauen, was und damit sie wissen, was diese Leute vorbereiten. Und so hat der Prophet Muhammad sallam im Jahre 4, im Monat Muharram, im ersten Monat, gehört, dass Tulayha wa Salama, die Söhne von Khuwaylid al-Asadiyyin, diese beiden, sie haben Leute zusammengebracht und Leute zusammengestellt, damit sie gegen den Prophet Muhammad sallam kämpfen. Der Prophet Muhammad sallam hat ihnen eine Brigade von 150 Leuten und diese Brigade war geschickt und diese Brigade war von Abdullah ibn Abd al-Asad, das wird Abu Salama Abdullah alayhi ibn Abd al-Asad geschickt. Und Abu Salama, als sie dort waren, als sie dieses Gebiet erreicht haben von die Söhne von Khuwaylid al-Asadiyyin, dann haben diese Leute gehört, dass die Muslime kommen, die sind weggeflohen. Und die haben viele Kamele und Ziegen und Schafe gelassen. Die Muslime haben das genommen. Und in dieser Brigade, als sie zurück wollten, starb Abu Salam radhiyallahu alayhi an Leiden von einer Wunde, die ihm passierte in Uhud. In diesem Monat auch, das wird in Muharram, im ersten Monat im Jahre 4, hat der Prophet Muhammad sallam gehört, dass Sufyan ibn Khalid al-Hadali in Urana ist ein Gebiet in der Nähe von Arafat und Mina. In der Nähe von Arafat und Mina Barakallahu fikum. Der hat gehört, dass dieser Sufyan ibn Khalid al-Hadhili, der hat sich vorbereitet, damit er, und der will Leute zusammenbringen, damit sie den Propheten angreifen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihm eine Brigade mit Abdullah ibn Unais als Führer geschickt. Abdullah ibn Unais hat diesen Khalid getötet. Natürlich aber die Familie und der Staat von Khalid wollte sich rächen an die Muslime. Im Monat 2, das wird in Safar, auch im Jahr 4, kamen Leute von Adal und Qarla. Adal, barakallahu fikum, das ist ein arabischer Stamm, und Qarla auch ein arabischer Stamm. Sie kamen zum Propheten Muhammad s.a.w. Sie haben ihm gesagt, es gibt Leute von uns, die den Islam angenommen haben. Und wir wollen, dass du uns jemanden schickst, damit diese Person uns den Islam beibringt. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihnen 10 von Sahaba geschickt. Diese 10 sollten diese Leute Islam beibringen und auf der anderen Seite auch sollten hören und gehorchen, was die Muslime sagen, was die Leute von Mekka planen und was sie wollen sagen. Jetzt als Spione, damit sie wissen, was sie genau vorbereiten, die Leute von Mekka. Als sie an einen Platz gekommen sind, das hieß Ar-Rajir. Ar-Rajir ist ein Ar-Rajir, barakallahu fikum, ist ein Ort zwischen Mekka und Asfan, 8 Meilen ungefähr von Asfan in Richtung Mekka. Als sie dort waren, diese Gruppe von Adal und Qarla, von diesen zwei arabischen Stämmen, sie haben die Leute um Hilfe gerufen gegen die 10 Muslime. Und die 10 Muslime waren von Asim ibn Thabit geführt. Die Muslime haben keine Möglichkeit gehabt, weil 200 Leute von Hudayl, und das sind die Familie von diesem Sufyan ibn Khalid, was Abdullah ibn Unais getötet hat. Die sind 200 Leute gekommen, die Muslime waren 10. Trotzdem, die Muslime haben sich so einen Stein genommen auf einen Hügel und die haben sich verschanzt. Die haben gegen diese Leute gekämpft. Dann haben die Mushrikin, die Götzendiener, einen Trick gemacht und die haben betrogen und gelogen. Sie haben ihnen gesagt, wenn ihr runterkommt, dann werden wir euch nicht tun und wir geben euch unser Wort und so weiter. Manche Muslime haben gesagt, okay. Andere haben gesagt, nein, wir wissen, dass diese Leute lügen, das werden wir niemals tun. Sie haben dann weiter gekämpft, alle wurden getötet, außer 3. Khubayb ibn Adi, Zayd ibn Ad-Dafinna und Abdullah ibn Tariq. Als diese 3 runtergekommen sind von diesem Hügel, dann kamen die Mushrikin, die Götzendiener, und die haben sie sofort gefesselt und die haben sie festgenommen. Und das war natürlich klar, dass sie betrogen haben, dass sie einen Trick mit ihnen gemacht haben. Auf dem Weg nach Mekka, Abdullah ibn Tariq könnte sich entfesseln und er könnte fliehen. Aber die Leute von Mushrikin, sie haben ihn mit Steinen beworfen, bis sie ihn getötet haben. Dann blieben 2 Leute, Khubayb ibn Adi und Zayd ibn Ad-Dafinna. Khubayb wurde gekauft von Banu al-Harith ibn Amr, die Familie von al-Harith ibn Amr. Dieser Harith ibn Amr wurde in Badr getötet. Als Rache wollten sie Khubayb töten. Und Zayd ibn Ad-Dafinna wurde von Safwan ibn Umayya gekauft, damit er ihn tötet als Rache für seinen Vater. Und Khubayb, barakallahu fikum, war dann bei diesem Banu al-Harith und er wurde gefesselt und er wurde als Gefangen genommen, weil die in den heiligen Monaten waren. In heiligen Monat waren, das bedeutet, das war in eigentlich, das war nicht direkt in heiligen Monaten, aber die haben nicht gekämpft. Sie haben diese Leute festgenommen, bei ihnen gelassen. Khubayb war eines Tages, der wollte sich rasieren an bestimmten Stellen. Nicht Bart jetzt, sondern an bestimmten Stellen wollte er sich sauber machen, rasieren. Und er wollte so ein Messer, damit er das macht. Eine Sklavin hat ihm das gegeben. Und die ist weggegangen. Und es gab ein kleines Kind. Hubeib hat das kleine Kind genommen und auf seinen Schoß getan. Die Sklavin kam rein, die hat das gesehen, die hat Messer in der Hand. Es hat ein Kind. Dann hat er sie angeschaut, die hat Angst gehabt. Hubeib sagte ihr, hast du Angst, dass ich ihn töte? Sie hat nicht gesagt, denn sie sagt, inshallah werde ich ihn nicht tun und ich werde ihn nicht töten, diesen Jungen. Diese Sklavin, die hat später den Islam angenommen, die hat erzählt, ich hab niemals in meinem Leben so einen Gefangenen gesehen. Es gab in Mekka überhaupt keine Früchte. Und ich habe gesehen, Trauben, Weintrauben bei ihm, der hat davon gegessen. Und es gibt in Mekka keine Früchte. Und er wurde gefesselt. Das wird, wie bekam er das? Dann hat sie selber gesagt, das war Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diesen Rizq, diese Versorgung gegeben. Man hat dann Hubeib mitgenommen, damit man ihn tötet. Übrigens, Hubeib war der Erste, der gekreuzigt worden war. Die wollten ihn töten. Er hat ihm gesagt, ich möchte etwas tun. Dann haben sie gesagt, was willst du tun? Der hat gesagt, ich möchte beten. Sie haben gesagt, ja, du kannst beten. Der hat ein bisschen länger als normal gemacht. Dann hat er ihm gesagt, Wallah, ich wollte länger machen, aber ich habe nur die Angst, dass ihr sagt, weil er tut, weil er den Tod oder Angst vor dem Tod hat. Deshalb hat er das gemacht. Und dann sagte er, O Allah, wir haben die Botschaft von deinem Gesandten verkündigt. Dann verkünde ihm auch, was mit uns passiert. Dann sagte er, O Allah, zähle sie ein nach dem anderen auf. Und O Allah, töte sie alle einzeln und lass von ihnen keinen am Leben bleiben. Und dann sagte er, ich mache mir keine Sorgen, dass man mich als Muslim tötet. Egal in welcher Stelle, in der mich getötet hat. Das ist um Allah subhanahu wa ta'ala, um seinen Willen. Und wenn er will, dann segnet er die Teile von einem Körper, was zerkleinert worden ist. Man hat gesagt auch, der hat das nicht gesagt, sondern Hassan ibn Thabit, sallallahu alayhi. Auf jeden Fall, man hat ihn dann getötet. Und Zayd ibn al-Thinna, auch barakallahu fikum, man wollte ihn töten. Dann kam Abu Sufyan zu ihm, der hat ihm gesagt, was denkst du, ist es nicht besser, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam an deiner Stelle gewesen wäre, dass du jetzt getötet wirst? Er hat ihm gesagt, bei Allah, mir ist lieber, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Dorn nicht gestochen wird, als das wird mir ist lieber, dass ich getötet werde. Und der Prophet Muhammad s.a.w. wird von einem Dorn nicht gestochen. Abu Sufyan sagte, ich habe niemanden so gesehen, der seinen Führer so liebt, wie die Gefährten von Muhammad ihren Führer, der Prophet Muhammad s.a.w. lieben. Man hat gesagt auch, das war von Hubeib, was hier gesagt wird. Das heißt, man kam zu Hubeib, der hat ihm gesagt, ja, willst du, dass der Prophet Muhammad an deiner Stelle gewesen wäre? Der hat gesagt, nein. Asim ibn Thabit, barakallahu fikum, als man ihn getötet hat, man wollte sein Schädel nehmen, damit man Wein mit seinem Schädel gießt. Das wird wie Glas oder wie Becher benutzt man sein Schädel. Subhanallah. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat, barakallahu fikum, viele wie heißt die? Hummel, viel von Hummel geschickt, die kamen auf sein Leiche. dann wollten die Kuffar von Mekka seine Leiche nehmen, damit sie sozusagen seinen Schädel nehmen, aber sie konnten nicht. Die waren sehr viele Hammel. Dann haben sie gesagt, lass mal bis Abend, wenn es Nacht wird, dann gehen die Hummel weg und dann können wir ihnen seine Leiche nehmen. Die kamen Abend, es gab keine Leiche von ihm. Das ist weg. Man hat erzählt, das war von Hubeib, man hat erzählt auch, das war von Zayd und man sagt ja, das ist von Asim, den Thabit. Radwallah alayh. Schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala seinen Körper geschützt hat. Sie könnten ihm nicht tun. In diesem Jahr, auch in diesem Monat, in Safar, gab es auch noch eine natürlich schlechte Nachricht für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar 70 von besten von Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurden getötet. Aber wie? Durch eine Intrige, durch ein sozusagen Falle. Und das war so, einer kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Leuten von Bani Amr Stamm. Der hieß Abu Bara Amr ibn Malik. Und er sagt ihm, ich möchte den Islam erstmal nicht annehmen und ich möchte auch nicht verlassen. Der könnte sich nicht entscheiden. Aber er hat gesagt, Schick mal uns Leute von dir, damit sie uns sozusagen den Islam erklären und aufklären. Der Prophet sagte ihm, aber ich mache mir Sorgen, dass die Leute von Najd, dass sie ihnen was Schlechtes tun. Der hat ihm gesagt, nein, die sind sozusagen unter meinem Schutz. Mach dir keine Sorgen. Die Sahaba, radhiyallahu alayhi, sie waren dann in ein Gebiet, die hieß Bi'r Ma'una. Das heißt Brunnen von Ma'una. Und das ist so ein Platz zwischen Mekka und Asfan. Zwischen Mekka und Asfan. Als sie dort waren, haben sie Haram ibn Malhan geschickt mit einem Brief an Amr ibn Tufayl. Dieser Mann, der hat den Brief nicht genommen. Der hat jemandem befohlen, den Botschafter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten. Und das war schlimm bei den Arabern, dass man sowas macht. Ich habe dir Botschafter geschickt, dann tötest du ihn nicht. Aber der hätte ihn trotzdem getötet. Und dann hat er die Leute von Bani Amr gerufen, kommt, wir kämpfen gegen diese Leute. Die wollten nicht, aber es gab von Bani Sulaym drei Stämme, die mitgemacht haben. Re'il, Zakwan und Asiyah. Diese drei, die kamen alle zusammen, und die haben die Muslime angegriffen, die haben meisten von ihnen getötet und die haben andere als gefangen genommen. Und die Muslime natürlich haben auch gekämpft, aber die waren wenig und die anderen waren sehr viel und die haben sie angegriffen, ohne dass die Muslime sich vorbereitet haben. Es gab dann nur einige von ihnen, die am Leben geblieben sind. Amr ibn Umayyah al-Damri, Al-Munzir ibn Muhammad ibn Uqba und Ka'b ibn Zayd. Diese drei waren unter ihnen. Und Al-Munzir und Amr, warum wurden sie nicht getötet? Weil sie etwas holen wollten. Und dann kamen sie zurück und sie haben die Vögel gesehen. Haben sie gesagt, es gibt etwas Schlimmes. Und dann sind sie sozusagen, sie wollten weg, aber die Leute könnten sie könnten diese zwei Sahabe festnehmen. Aber weil sie vom gleichen Stamm sind, hat dieser Amr ibn Tufayl die freigelassen. Und als Amr zurückkam nach Medina, Al-Munzir hat gekämpft auch, der wurde getötet. Dann blieb nur dieser Amr ibn Umayyah. Der wurde gefangen genommen. Aber Amr ibn Tufayl hat ihn freigelassen, weil er von dem gleichen Stamm war. Als er auf dem Weg nach Medina kam, der hat zwei Leute von Bani Amr gefunden, die hat sie getötet. Der hat die beiden getötet. Der Prophet sagt, aber wir haben mit ihnen einen Vertrag. Wieso hast du sie getötet? Schau mal, sie haben die Muslime getötet. Der Prophet sagt ihm, wir haben mit ihm einen Vertrag, du darfst ihn nicht töten. Auf jeden Fall, der Prophet sagte, ich werde Schmerzengeld für diese Leute zahlen. Und der Prophet sagte, das ist alles durch dieser Abu Bara, Amr ibn Malik. Dieser Abu Bara, als er das hörte, das war für ihn schlecht, ja. Dann hat er seinen Sohn geschickt, der hat diesen Amr ibn Tufayl, er wollte ihn töten, aber der hat ihn verletzt, aber der hat ihn nicht getötet. Und dann kam dieser Amr selber, der wollte den Propheten töten. Der Prophet hat gesagt, Allahumma kfini Amir. Oh Allah, genüge mir diese Person. Diese Person wurde erkrankt an so einer Art von Pest und der ist gestorben. Im gleichen Monat hat der Prophet ﷺ dieses Weihnachtsrichten bekommen. Einmal die Leute von Ar-Rajir, die 10, und einmal die Leute von Bi'r Ma'unah. Der Prophet ﷺ, barakallahu fikum, der hat einen Monat lang in allen Gebeten Qunut gemacht. Und er hat gegen diese Leute speziell früh gebetet. Der hat gegen diese Leute Bittgebet gemacht. Bis Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt hat, dass er das nicht mehr macht. Und das ist natürlich, barakallahu fikum, ein Ereignis. Dieses Ereignis beweist, dass diese Leute kein Versprechen gehalten haben, obwohl bei den Arabern das üblich war, das Versprechen zu halten. Und sie haben betrogen und sie haben Intrige gemacht und sie haben die Sahaba getötet. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat einige von ihnen bestraft. Und die Strafe war sozusagen, wie sie das gemacht haben. Weil manche Leute sagen, ja, wieso hat der Prophet diese bestraft? Ja, natürlich. Wenn er das nicht macht, dann werden sie alle die Muslime angreifen und sie werden die Muslime töten, wie sie wollen. So hat der Prophet Muhammad s.a.w. das gemacht. Und ich finde, das war sehr traurig für unseren Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und schaut mal, wie die Muslime gutherzig waren, dass sie mit zu den Leuten gehen und als auch ein Muslim, Al-Munzir, Amr ibn Umayyah, Ad-Damri, als er zwei Leute von ihnen getötet hat, trotz dass sie die Muslime getötet haben, der Prophet sagte ihm, nein, du dürftest das nicht tun, weil wir Vertrag mit ihnen haben. Und das ist eine Regel für die Muslime. Wenn wir Vertrag mit den anderen haben und sie tun uns Unrecht, wir dürfen nicht Unrecht tun, sondern wir halten uns an die Regeln des Islam. Barakallahu fikum, in diesem Jahr auch, im Monat Sha'ban, gab es natürlich einen Termin zwischen den Muslimen und den Leuten von Mekka, von Badr, von Uhud. Wir haben gesagt, wir treffen uns nächstes Jahr in Badr. Dann kamen die Muslime, der Prophet Muhammad s.a.w. hat 1500 Sahaba mitgenommen, Gefährten von ihm, und der hat beauftragt Abdullah ibn Ubay, das ist der Sohn von dem Führer der Heuchler von Medina. Passt auf, Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul ist barakallahu fikum der Kopf von Heuchler. Sein Sohn hieß auch Abdullah, der war einer von Sahaba, von den Gefährten von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der war sozusagen der beauftragte Führer für Al-Medina. Der Prophet Muhammad s.a.w. ist in Richtung Badr marschiert. Und in Sha'ban haben die Leute immer in Badr 8 Tage Handel getrieben. Die Muslime waren dort. Abu Sufyan auch kam mit Leuten aus Mekka. Als er aber das gehört hat, dass die Muslime viel gekommen sind und so weiter, hat er Angst bekommen. Dann hat er den Leuten gesagt, Leute, ihr könnt nicht in diesem Jahr kämpfen, weil wir keinen Regen haben und keine Früchte haben. Am besten ist, wir kämpfen in einem Jahr, in dem es Regen gibt und so. Und er hat gesagt, am besten ist, dass wir zurückkehren nach Mekka. Und Abu Sufyan wollte aber nicht von allen Arabern
zeigen, dass er Angst gehabt hat und dass die Leute von Mekka Angst gehabt haben. Deshalb hat er nur ein Ibn Mas'ud al-Ashja'i zum Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt. Er hat ihm gesagt, die Leute von Mekka, die kamen sehr viel, du musst aufpassen und sowas. Die Sahaba und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagten, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Genüge, subhanahu wa ta'ala. Und wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich, die Leute von Mekka haben Angst bekommen, sie sind zurückgekehrt. Alle Araber haben davon gehört, dass die Mekkaner Angst gehabt haben, zurückgekehrt haben. Die Muslime sind gekommen. Und die haben in Badr gehandelt und sie haben auch sehr viel Gewinn gemacht, die Muslime. Und das war natürlich ein Schritt, dass die Leute mit den Muslimen nicht mehr das tun, was sie, barakallahu fikum, tun wollten. Barakallahu fikum, Ereignisse, die in diesem Jahr passierten. Erstens, ein wichtiges Ereignis war natürlich und trauriges, dass Abu Salama gestorben ist. Und das haben wir schon erwähnt. Auch barakallahu fikum, in diesem Jahr starb Abdullah ibn Uthman. Abdullah ibn Uthman, der Sohn von Ruqayya, die Tochter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der Vater ist Uthman ibn Affan, radhiyallahu alayhi. In diesem Jahr ist Al-Hussein, radhiyallahu alayhi, geboren. Al-Hussein, der Sohn von Ali ibn Abi Talib und von Fatima, radhiyallahu alayhi. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in Ramadan in diesem Jahr Zainab bint Khuzaimah geheiratet, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Zainab bint Khuzaimah nennt man Ummul Masakin, die Mutter von den Armen, von Bedürftigen, weil sie sehr viel gespendet hat. Und ihr Mann war Abdullah ibn Jahsh, und er wurde in Uhud getötet, und als sozusagen als Ehrung für ihn hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Witwe geheiratet, salawatullahi wa salamu alaihi. Und auch in diesem Jahr hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salama geheiratet. Ihr Mann ist gestorben, das war in Jamada, und in Shawwal hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie geheiratet. Salama erzählt uns die Geschichte. Omar wollte sie heiraten, sie hat ihm gesagt, nein, ich habe Eifersucht und ich habe viele Kinder, ich kann nicht. Salama erzählt die Geschichte. Sie hat gesagt, einmal kam Abu Salama zu mir und er hat mir gesagt, ich habe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas Schönes gehört. Und zwar, der Prophet sagte, wenn jemand dem von euch etwas Schlechtes widerfährt und diese Person sagt, O Allah, a'durni, belohne mich in mein Problem, und gib mir etwas Besseres als dieses Problem. Und man sagt, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wir sind von Allah und wir werden zu Allah zurückkehren. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person Lohn geben und Besseres geben, als was man mit ihm, oder als was mit ihm geschah. Dann hat sie gesagt, ich habe das gesagt, als Abu Salama gestorben war. Dann habe ich gesagt, werde ich was Besseres bekommen? Wer ist besser als Abu Salama? Dann hat sie gesagt, denn eines Tages hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei mir geklopft. Und ich habe so Haut von einem Tier gegerbt. Da habe ich die Steine bei der Seite gelegt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam. Der hat gesagt, ich möchte dich heiraten. Da hat sie ihm gesagt, O Prophet, ich habe viele Kinder und ich bin alt und auch ich bin sozusagen, ich habe Eifersucht. Er hat gesagt, deine Eifersucht, ich mache Dua bei Allah subhanahu wa ta'ala, das wird von dir weggenommen. Deine Kinder sind meine Kinder. Dann hat sie angenommen. Da hat sie gesagt, so war mein Bittgebet. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Ehemann gegeben. Und das beweist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Frau nicht geheiratet hat, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen barakallahu fikum um Heirat das gemacht, sondern der hat armen Frauen geholfen, oder der hat das als Ehre für Männer gemacht oder als Schutz für manche Frauen, salawatullahi wa salamu alaihi. In diesem Jahr auch, barakallahu fikum, gab es etwas, was sehr schön war. Zayd ibn Thabit hat die hebräische Sprache innerhalb 15 Tage gelernt. 15 Tage. Eine Sprache mit Lesen und Schreiben und Sprechen. Aber wie? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für ihn Bittgebet gemacht. Der Prophet wollte, dass jemand, wenn die Juden was schreiben oder wenn sie ihm was schicken, dass jemand das liest und ihm sagt und mit ihm spricht. Der hat ihm gesagt, lerne diese Sprache, und er hat für ihn Bittgebet gemacht und er hat das gemacht. Salawatullahi wa salamu alayhi.
Und Zayd natürlich, barakallahu fikum, war von den bekanntesten, die den Koran am besten gelesen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesem Weg befestigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen, barakallahu fikum, das Gute gegeben bezüglich Al-Quran. Und Zayd ibn Thabit war der Beauftragte von Uthman, dass er den Quran zusammensammelt und er war sozusagen der Beauftragte in diesem Zusammenhang. Es gab natürlich, es gab auch viele andere Ereignisse in diesem Jahr, aber das sind sozusagen wichtige Ereignisse und somit, barakallahu fikum, haben wir das Jahre 4 nach der Auswanderung auch zu Ende geführt. Und das nächste Mal fangen wir inshallah mit dem 5. Jahr nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch jeden Fall Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.